Guten Tag und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Wir freuen uns. Ich hoffe, Sie freuen sich auch ein bisschen. Es ist eigentlich so, wie es immer ist. Also 4 Bücher, ein Thema. Das Thema heute ist wirklich sehr, sehr, sehr aktuell. Es heißt nämlich Quo Vadis Welt. Also wohin geht die Reise der Menschheit? In welcher Welt werden wir oder wollen wir vielleicht leben? Wir beginnen mit einem Krimi. Ein Krimi allerdings, der noch sehr, sehr viel mehr ist als ein Krimi. Paradise City heißt der, von Zoe Beck. Herr Lubczok, wir befinden uns in der Zukunft. Frankfurt ist Regierungssitz. Mhm. Es gibt da so eine Mega-Metropole in diesem ganzen Gebiet. Andere Gegenden sind nicht mehr bewohnbar oder so, dass man sagt, na ja, da will man gar nicht sein. Man möchte dann in der großen City sein. Wir begegnen Lina, die arbeitet und lebt da im Frankfurter Raum. Und die wird dann irgendwann in die Uckermark geschickt. Weil was passiert? Warum muss die Frau, die arme Frau in die Uckermark?
Naja, die Uckermark ist doch sehr schön, Herr Spalleck. Das müssen wir mal festhalten. Die arme Frau muss dahin, wundert sich selbst darüber, weil eigentlich hat ihr Chef ihr versprochen, also sie arbeitet für eine unabhängige Nachrichtenagentur, die sind ganz selten in dieser Zeit, in der dieser Roman spielt. Wir reden eigentlich vom Staatsfunk, vom Staatsfernsehen, Staatspresse. Und eigentlich hat ihr Chef ihr in Aussicht gestellt, ich bin an einer großen Sache dran, du darfst mitmachen. Und dann so von einem Tag auf den anderen sagt er, nee, fahr mal in die Uckermark. Mhm. Da soll es einen Schakalangriff gegeben haben auf jemanden, da sind die Schakale wieder da. Und dem folgst du nach. Also viel, viel Arbeit dieser Agentur besteht auch so quasi aus Fact-Checking, also Fake News aufdecken. Und sie fährt dahin und ist ziemlich angenervt davon, weil sie ja eigentlich die große Story zurück in Frankfurt wittert, und sie fährt dann über Berlin, was es noch gibt und bewohnbar ist. Und das ist aber so ein schöne, so eine Art Museum, begehbares Museum für Historiker und Fans von deutscher Geschichte, so eine Art Disneyland, aber die richtige politische Arbeit spielt in Frankfurt.
Was ja wirklich total schnell auffällt, ist, dass Zoe Beck also alle relevanten Themen der Jetztzeit in diesem Buch irgendwie abbildet. Also ob das jetzt Pandemien sind, Klimawandel, eine Gesundheits-App gibt's für alle. Da muss die Frage erlaubt sein, wann genau hat denn Frau Beck das Manuskript abgegeben?
Das Manuskript hat sie im Januar abgegeben. Es gibt aber, kurz vorher, es gab ein Exposé Ende 2018, da war das alles schon angetriggert und angedeutet, muss dann natürlich noch geschrieben werden und abgegeben hat sie es dann Anfang 2020. Und wir konnten also, während wir an dem Buch gemeinsam gearbeitet haben, so in der Presse, also so Teil, die Hälfte der Mails, da ging es um den Text, und die andere Hälfte war so, und wann kommt der Lockdown? Und, ja. Und es gab auch tatsächlich 1-2 Meldungen über Schakale in Brandenburg. Nee. Also insofern, ja, das war erstmal so ein Gag zwischen uns. Das mit den Schakalen ist ja ganz lustig, aber soll natürlich nicht von der Haupthandlung ablenken, und dann poppten dann doch irgendwie diese Nachrichten auf. War ganz lustig.
Naja, es war vor allen Dingen perfektes Timing, muss man sagen. Aber jetzt, es ist ja nicht so, dass in diesem Buch alles nur dystopisch ist, sondern so ein paar Sachen findet man ja auch ganz gut. Also zum Beispiel, wenn so ein Zusammenbruch, der eigene vielleicht sogar selber bevorsteht, man sich sicher sein kann, dass ein Krankenwagen in 5 Minuten vor der Tür steht. Ist alles furchtbar in der Zukunft, oder werden da auch so helle Schimmer deutlich in dem Buch?
Nee, es ist nicht alles furchtbar. Es ist ja auch ein bisschen eine Frage der Perspektive. Mhm. Also die Leute akzeptieren das, was läuft, weil sie sich damit wohlfühlen. Auch mit den Fake News ja zum Teil. Alles ist so auf so ein, es ist eine Art von Wohlfühlgesellschaft. Also es hat den Vorteil, dass also fast alle Protagonisten in dem Buch sind Frauen, an wichtigen politischen Funktionen sitzen Frauen, binäre Denkweisen sind weitgehend aufgelöst, was so Beziehungsfragen angeht. Vieles ist auch irgendwie libertärer geworden in dieser Gesellschaft, und das aber auf Kosten einer Staatsfunk-Totalüberwachung. Und das alles, und was Zoe Beck schafft in dem Buch, finde ich, ist so diese Ambivalenz des Ganzen aufzudecken. Also sie, klar, läuft da irgendwas schief, aber gleichzeitig fühlen sich alle wohl. Also was ist jetzt das Problem? Und das sind halt die Fragen, an die sie interessieren und an denen sie so sich abarbeitet mit ihren...
Letzte Frage, mit der Bitte eine kurze Antwort. Ist es eher ein Krimi, der in der Zukunft spielt, oder eher ein Zukunftsroman, der noch ein bisschen Krimi-Plot hat?
Es ist ein durch und durch Krimi-Thriller. Also es ist ein rasanter Plot, und das wird jetzt nicht überfrachtet von irgendwelchen Science-Fiction-Eskapaden, sondern alles was so an dieser Welt beschreiben soll, das passiert so en passant. Und das finde ich das Tolle auch daran, dass man jetzt nicht irgendwie das aufs Auge gedrückt bekommt, so hier, schaut mal, das ist jetzt die Zukunft, sondern das wird in die Handlung eingewoben und funktioniert wunderbar.
Weiter geht's in der Gegenwart, allerdings in so einer Gegenwart, die jetzt vielleicht nicht alle von uns so erleben wie der Protagonist des kommenden Buches. Das Buch heißt Park, ist der Debütroman von Marius Goldhorn und ich bin ganz ehrlich, es ist ein Buch, das ich in einem Rutsch verschlungen habe. Herr Teich, also wir begleiten in Park Arnold. Arnold ist, also früher hat man gesagt, Digital Native, ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff überhaupt noch gilt. Der ist gerade unterwegs in der echten Welt und zwar will er eigentlich nach Athen, fährt aber über Paris. Was ist das für eine Reise, auf der sich Arnold befindet?
Genau, Arnold befindet sich auf einer Reise durch drei Städte. Also er kommt eigentlich aus Berlin, lebt dort, reist über Paris nach Athen. Der Grund ist, also dass er über Paris reist, ist der einfache Grund, dass das Flugticket günstiger war. Der eigentliche Anlass der Reise ist, dass Odile ihn eingeladen hat. Odile ist eine Film- und Kunststudentin, die in Athen einen Film drehen möchte und Arnold gefragt hat, ob er nicht helfen kann. Dahinter liegt aber eigentlich die Liebe. Also Arnold
wie
und Odile.
Hinter allem.
Wie hinter allem. Also Arnold und Odile waren ineinander verliebt, haben sich länger nicht gesehen, sind vielleicht auch noch ineinander verliebt. Also man könnte sagen, es ist ein Reiseroman, aber genauso gut ein Liebesroman.
Was ist dieser Arnold für ein Typ? Wie verortet er sich selber in der Gesellschaft? Hat er da schon seinen Platz gefunden?
Ich würde sagen, Arnold ist halb auf der Suche, halb angekommen. Also er ist, es heißt an einer Stelle so schön, dass er genügend Geld hat, um nichts zu tun. Das heißt, er geht eigentlich so halb gelangweilt, halb auf der Suche durchs Leben. Er ist insofern ein Suchender, als er gern Gedichte schreiben würde. Er wäre gern ein Schreibender und wir erleben ihn auch, wie er Notizen anfertigt, wie er Ideen für Geschichten spinnt, wie er am Ende tatsächlich Gedichte schreibt.
Aber Eine Sache ist sehr, sehr interessant. In diesem Buch, man hat das Gefühl, dass alles, was Arnold erlebt, was er teilweise in Echtzeit erlebt oder aber auch in seinem Handy liest und dann dort erlebt, für ihn so gleichwertig ist. Also da gibt es jetzt auf den ersten Eindruck keine besonderen Abstufungen im Erlebnishorizont. Erfährt man denn auch, wie er seine Welt wirklich erlebt? Ist das wirklich so ein linearer Strich?
Also das Besondere ist tatsächlich, dass die Sätze, in denen der Roman erzählt sind, auf den ersten Blick sehr, sehr gleichmäßig, sehr gleichförmig.
Sehr viele Hauptsätze.
Sehr viele Hauptsätze. Sie sind sehr kurz, sehr prägnant. Ich würde sagen, am Internet geschult. Man könnte sagen, jeder Satz könnte genauso gut ein Tweet sein. Er kommt aus dem Internet, er kommt aus dem Chat. Und so wird dieser Roman erzählt. Aber das ist nur auf den ersten Blick oberflächlich. Ich würde sagen, auf den zweiten Blick erkennt man dann schon, woran das liegt. Also das sind zum einen die Reize der Großstädte, die ihn umgeben, die sozusagen vielleicht dazu zwingen, nur noch wahrnehmen zu können, nur noch sagen zu können, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Gleichzeitig ist es die digitale Welt, die noch dazukommt, die ja noch mehr Reize liefert. Und diese Dinge sind gar nicht mehr verbindbar, gar nicht mehr in logische Zusammenhänge zu bringen, weil sie viel zu viel sind. Und vielleicht ist rührt es daher, dass die Sätze so kurz, prägnant und trocken sind.
Genau, es hat nämlich wirklich so, obwohl das alles sehr, sehr, sehr knackig geschrieben ist, einen sehr, sehr intimen Sound. Nach den ersten 5, 6 Seiten dachte ich an Christian Kracht und die üblichen Verdächtigen von vor 20 Jahren. Dann aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist ein anderer Sound. Also es ist jetzt nicht diese deutsche Popliteratur. Wie würden Sie den Sound dieses Marius Goldhorns beschreiben? Den eigenen Sound.
Man könnte vielleicht sagen Popliteratur 2.0. Das, was ich eben schon meinte, ist, glaube ich, die Herausforderung oder das Spannende an diesem Sound, dass die Sätze gleichförmig nebeneinander stehen, scheinbar keine Kausalitäten abbilden, keine temporalen Zusammenhänge anbieten und ich als Leser eigentlich gefordert bin, mir diese Zusammenhänge selber herzustellen. Das macht unglaublich Spaß, finde ich. Das andere ist, dass jeder Satz an sich eine Erzählung sein könnte oder wie der Kern einer Erzählung wirkt. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesen Sätzen, gibt es dann noch den ganz eigenen Zauber, der sich gar nicht so genau beschreiben oder greifen lässt.
Ein Song der amerikanischen Rockband R.E.M. lautete It's the end of the world as we know it. Also es ist das Ende der Welt, so wie wir sie kannten. Und dieser Song könnte vielleicht vermutlich schon so eine Art Soundtrack zum nächsten Buch sein. Nick Bostrom, Die verwundbare Welt, eine Hypothese. Herr Hölzing, die Hypothese dieses Oxford-Philosophen Bostrom ist eher ungemütlich, muss man mal sagen. Er geht also davon aus, dass wenn sich die technologische Entwicklung so fortsetzt, wie es sich ja andeutet, streben wir auf die Zerstörung der Zivilisation hin. Wie wird diese Zerstörung aller Wahrscheinlichkeit nach aussehen? Nur so als Information für uns alle.
Also die Zerstörung der Zivilisation ist nicht das Thema des Buches, sondern es ist ein katastrophales Ereignis. Mhm. Er unterscheidet zwischen existenziellen Risiken, also das wären tatsächlich Risiken, die sozusagen die ganze Menschheit auslöschen würden. Ihm geht es jetzt eher hier um Risiken, die, er sagt, dann 15% ungefähr der Menschheit auslöschen würden. Da gibt er so ein ungefähr Zahlenmerkmal, das wären katastrophische Risiken. Okay. Es wäre auch schon sehr schlimm, ja. Aber es wäre jetzt nicht die komplette Auslöschung der Zivilisation. Und die Idee ist dann, dass er denkt sozusagen, der Bostrom ist ja so ein der Futurologe der Philosophen, der immer in Gedankenexperimenten so über die Zukunft nachdenkt. Und er denkt sich das so an dem Modell einer Urne. Die menschliche Entwicklung kann man sich vorstellen wie so eine Lottoziehung an so einer Urne. Und wir greifen immer wieder rein und ziehen Kugeln raus. Und wenn es dumm läuft, dann ziehen wir auch irgendwann mal eine Kugel raus mit einer Idee, einer technologischen Entwicklung, einer gesellschaftlichen Einrichtung, die eben zu solchen katastrophalen Ereignissen führen könnte. Und als Beispiele nennt er zum Beispiel eben die Atombombe, einen Atomkrieg, biologische Waffen oder auch die Klimaerwärmung. Das könnten so Ereignisse sein, der Klimawandel, der eben durch die Einrichtung sozusagen unserer globalen Marktwirtschaft, wenn man so will, verursacht ist und unser technologisches Niveau. Das könnten Ereignisse sein, die dazu führen, eben, dass solche katastrophalen Ereignisse eintreten.
Aber wenn der Mann sagt, könnten Ereignisse sein, wie kommt er denn drauf? Also ich meine, man kann ja sagen, das ist ein schönes Bild mit so einer Urne, man greift da rein. Er muss ja irgendwie einen Anhaltspunkt haben, dass das schon mal irgendwie passiert ist und dass das wahrscheinlich noch mal passieren wird.
Also die These ist tatsächlich eher, dass bisher hatten wir oft Glück und es ist nicht passiert.
Ach so.
Es gab allerdings Ereignisse, da weist er darauf hin, die waren so, dass zum Beispiel die Seefahrt es ermöglicht hat, uns nach Amerika zu fahren und Amerika sozusagen zu entdecken, den Europäern. Das hat allerdings dazu geführt, dass eben die Ureinwohner, die amerikanischen, nahezu ausgelöscht wurden, eben vor allem durch Viren, aber auch durch eben Gewalt, Waffengewalt nahezu ausgelöscht werden. Wurden. Das war sozusagen auch eine technologische Entwicklung, die allerdings in dem Fall eine Zivilisation gemacht hat und die eine andere dann ausgelöscht hat. In dem Fall geht es jetzt eher um Spekulationen darum, was Risiken sein könnten, die uns dann jetzt sozusagen als, man könnte fast sagen, globale Zivilisation drohen könnten. Und da ist eben tatsächlich ein oft heute nicht mehr so diskutiertes Thema, ist eben die Atomwaffen. Es gibt wahnsinnig viele Atomwaffen auf der Welt und hoffentlich kriegt nicht auch irgendwann mal ein Terrorist eine schmutzige Atombombe in die Hand. Das andere ist, die Entwicklung der Biotechnologie ist natürlich enorm gefährlich. Da können natürlich biologische Waffen entwickelt werden mit dem Gene Editing, was da passiert. Und dann natürlich der Klimawandel, der einfach zu unglaublichen Erhöhungen der Erdtemperaturen führen kann. Da gibt es ja manche Szenarien mit Feedbackschleifen, dass die Erhöhung der Temperatur noch viel stärker sein könnte als angenommen, was dann zu ganzen Verödungen von Landstrichen, Fluchtbewegungen, Überschwemmungen führen könnte. Ne? Also mit wahnsinnigen Auswirkungen dann auch für Menschen. Das sind sozusagen die katastrophischen Ereignisse, die kommen können.
Spekuliert der Mann auch irgendwann mal über Sachen, wie man vielleicht, falls sowas auf uns zukommt, dann reagieren könnte? Das wäre doch auch schön.
Das würde mich jetzt beruhigen.
Er stellt konkrete zwei Problemlösungsstrategien vor. Die eine angenehmer, die andere unangenehmer. Die angenehmere ist die, für die ja viele plädieren. Wir brauchen, um mit diesen Problemen umzugehen, mehr internationale Zusammenarbeit, Global Governance, mehr Frieden, Diplomatie, eine internationale Regierung. Die unangenehmere Strategie, die läuft bei ihm unter dem Stichwort präventive Polizeiarbeit und die sieht eher vor, dass wir mehr Überwachung einführen, um zu verhindern, dass diese Technologien in die falschen Hände geraten. Das ist natürlich immer eine Abwägung zwischen sozusagen Sicherheit und Freiheit, die wir da treffen müssen.
Kommen wir von der verwundbaren Welt jetzt zu unserem Suhrkamp Espresso Seitensprung, also dem Buch, das zwar nicht bei Suhrkamp erschienen ist, aber trotzdem ziemlich klasse ist. Herr Teich, welches Buch haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht Abschied von Atocha von Ben Lerner, erschienen im Rowohlt Verlag. Es ist auch ein Debütroman, in dem der amerikanische Schriftsteller Ben Lerner einen ähnlichen Künstlertypus beschreibt wie Marius Goldhorn in Park. Mhm. Hier ist der Protagonist Adam Gordon in Spanien, hat dort ein Aufenthaltsstipendium, soll eigentlich Gedichte schreiben, aber torkelt ein bisschen orientierungslos durch die Stadt, auch durch die Sprache. Und das Ganze nimmt Fahrt auf, als sich ein Terroranschlag ereignet und er Teil der Demonstration wird, aber auch da immer wieder abdriftet. Und beide Romane haben vielleicht gemeinsam, dass sie Entwicklungs- und Künstlerromane sind, aber es geht auch darum, wie wir eigentlich mit Sprache umgehen, wie wir uns mitteilen können. Ben Lerner hat den wunderbaren Kniff, dass der Protagonist am Anfang wenig Spanisch kann und dann nur sehr bruchstückhaft versteht, sehr vage versteht, worum es geht, die Menschen um sich herum absichtlich falsch versteht, vielleicht unabsichtlich, man weiß es nicht genau.
Klingt spannend. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Und das war's auch schon wieder mit dem Suhrkamp Espresso in dieser Woche. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. Hoffentlich Sie auch. Bis dann. Tschüss.